Heute ist Freitag, der 13. Bei uns deshalb Tagesthema Aberglaube in die Radiowissen. Naja, und der Aberglaube als solcher, der ist alt. Sehr alt. So alt, dass wir den Ursprung mancher Bräuche, die heute noch aktuell sind, gar nicht mehr kennen. Ich sag nur Orakel. Sie kriegen jetzt ein bisschen Nachhilfe von uns, aber eins kann ich vorwegnehmen. Also das Orakel, das hat schon früher nicht viel getaugt.
Er will ganz sicher gehen, jedes Risiko ausschließen, denn er hat Großes vor. Krösus, der König von Lydien, will im 6. Jahrhundert vor Christus in den Krieg ziehen. Gegen die Perser, denn von ihnen fühlt er sich schon lange bedroht. Aber Krösus weiß, dass seine Gegner stark sind. Deshalb sucht er Rat und befragt das Orakel von Delphi. In der wichtigsten Kultstätte der alten Griechen sagt die Priesterin Pythia die Zukunft voraus.
Wenn Krösus den Halys überschreitet, wird er ein großes Reich zerstören.
Siegesgewiss bricht Krösus auf. Er zieht in den Krieg gegen die Perser. Das Orakel von Delphi hat ihn in seiner Entscheidung bestärkt, so wie es für viele Menschen in der Antike eine Hilfe war. In unsicheren Zeiten, aber auch wenn es um die eigene Zukunft ging, vertrauten die alten Griechen auf die Weissagungen der Pythia. Wahrsagen, die Zukunft voraussagen. In der Antike gehört das zum Alltag. Die Orakelsprüche helfen den Menschen, eine Entscheidung zu treffen und sie zu legitimieren, auch wenn das Orakel falsch verstanden wird. Krösus jedenfalls bemerkt schließlich, dass er mit seinem Feldzug nicht das Perserreich zerstört, sondern sein eigenes. Jahrhunderte später wird das Befragen eines Orakels in Europa als Aberglaube bezeichnet. Der Glaube an übernatürliche Mächte ist so alt wie die Menschheit selbst. Schon in prähistorischen Zeiten suchen die Menschen nach Mustern und Erklärungen für alles, was sie nicht begreifen können. Denn sie sehnen sich nach Sicherheit. Überall lauern Gefahren, Unwetter oder Krankheiten wie Arthritis oder Abszesse. Nichts ist schlimmer, als ihnen einfach ausgeliefert zu sein. Deshalb wenden sich die Menschen an eine höhere Macht. Für die einen ist es Religion, für andere Aberglaube. Es komme auf den Standpunkt an, sagt Werner Höpsch, katholischer Theologe beim Erzbistum Köln.
Der Begriff Aberglaube ist ein wertender Begriff und meistens ein abwertender Begriff. Und es kommt immer auf den Standort des Einzelnen an, was dann als Aberglaube bezeichnet wird. Und so kann dann durchaus aus einem sogenannten humanistisch aufgeklärtem Denken auch Religionen als Aberglauben bezeichnet werden.
Die Bezeichnung Aberglaube setzt sich erst im Mittelalter durch. Sie bezeichnet den Abfall vom sogenannten wahren Glauben, in Europa also den Abfall vom Christentum. Auch in anderen Weltregionen wird zwischen Glaube und Aberglaube unterschieden. Dabei sind die Grenzen manchmal fließend.
Eine saubere Trennung ist für mich nicht in allen Fällen zu ziehen. Nehmen wir ein Beispiel. Da hat jemand einen Schlüssel verloren und sagt, wenn ich jetzt dem heiligen Antonius 3 Kerzen anzünde, werde ich den Schlüssel wiederfinden. Das sind so Fälle, wo ich sage, da sind Elemente einer abergläubischen Praxis vorhanden. Wenn ich sage, wir machen das mal so wie ein Automatismus, 3 Kerzen an vor dem heiligen Antonius und dann wird er mir helfen.
Auch bekennende Christen sind also manchmal abergläubisch. Im Falle einer Krankheit wendet sich der ein oder andere an einen Heiler, pendelt seine Zukunft aus, versucht, die Sterne zu deuten. Gerade in Krisenzeiten wollen sich manche nicht allein auf ihren Gott verlassen, sondern suchen nach weiteren Sicherheiten. Liturgie und Theologie liefern ihnen keine Antwort. Doch so harmlos Aberglaube manchmal daherkommt, so gefährlich kann er werden, zum Beispiel in der frühen Neuzeit. Anna Rohleff hat ungewöhnlich viele Fähigkeiten. Sie lebt zu Beginn des 17. Jahrhunderts im protestantischen Braunschweig und arbeitet als Schankwirtin, Dienstmagd, Heilkundige und Wahrsagerin. Besonders erfolgreich ist sie beim Aufspüren von Dieben und Diebesgut. Manchen ist das nicht geheuer. Sie verdächtigen Anna Rohleff, eine Hexe zu sein. Keine Seltenheit zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Religiöse, politische und geistige Wirren geben dem sogenannten Hexenwahn großen Aufschwung. Vor allem Frauen, die über ungewöhnliches Wissen oder heilende Fähigkeiten verfügen, werden der Hexerei beschuldigt und verfolgt. Selbst wenn man ihnen nichts nachweisen kann. Angst vor dem Weltuntergang, vor Seuchen und Krankheiten wird zum Massenwahn, geschürt von der Besitzgier vieler Zeitgenossen und den Spitzfindigkeiten der Gelehrten. Als juristische Grundlage für die Hexenverfolgung gilt die Constitutio Criminalis Carolina. Dort heißt es:
Straf der Zauberei. Idem so jemand den Leuten durch Zauberei Schaden oder Nachteil zufügt, soll man strafen vom Leben zum Tode. Und man solle solche Straf mit dem Feuer tun.
Der Scheiterhaufen bleibt Anna Rohlef erspart. Doch sie wird nach einem unfairen Prozess enthauptet. Insgesamt mehrere 10.000 Menschen, mehrheitlich Frauen, werden als Hexen gebrandmarkt und ermordet. Die Hexenverfolgungen gehören zu den dunkelsten Kapiteln des Aberglaubens. Ob Orakelbefragung, Heiligenanbetung oder Hexenverbrennung, der Aberglaube zieht sich durch die Geschichte. Denn die Suche nach Sinn, nach Rat, nach Orientierung ist nur allzu menschlich.
Die Geschichte des Aberglaubens zusammengefasst von Anna Almeling hier in D-Radio Wissen. Das Thema wird uns begleiten den Rest des Tages, denn es ist ja noch ein ganzes Weilchen, Freitag der 13.